SWR 2 Tandem.
Guten Abend, mein Name ist Viktoria Merkulova. Fast 2 Monate geht der Krieg in der Ukraine schon mitten in Europa. Millionen Menschen fliehen und heute wollen wir bei SWR 2 Tandem den Blick öffnen und über ähnliche Schicksale sprechen, die aktuell sind, aber für viele in den Hintergrund gerückt sind. Seit über 11 Jahren herrscht auch in Syrien Krieg. Viele Millionen Menschen sind geflohen. Die meisten leben seit Jahren an der syrisch-libanesischen Grenze oder im Nachbarland Libanon in Flüchtlingscamps. Eine große Gemeinsamkeit zum Ukraine-Krieg: Putin ist auch in Syrien verantwortlich für Kriegsverbrechen. Jacqueline Flori ist Arabisch-Übersetzerin aus München. Sie reist seit 2016 in die libanesischen Grenzgebiete und in den Libanon. Dort hilft sie geflüchteten Syrerinnen und Syrern vor allem mit Bildung. Guten Abend, Frau Flori.
Guten Abend.
Am 24. Februar begann der Angriffskrieg in der Ukraine, angeführt von Putin. Viele waren fassungslos. Ein Krieg mitten in Europa. Sie auch?
Nein, fassungslos war ich nicht, weil wir ja seit Jahren beobachten, wozu Putin fähig ist. Und weder ich noch die Geflüchteten in unseren Flüchtlingscamps waren überrascht von der Brutalität des Krieges oder überhaupt von der Tatsache, dass er diesen Angriffskrieg gestartet hat. Denn wozu Putin fähig ist, haben wir leider bereits in Aleppo gesehen, in Idlib gesehen, mit diesen schrecklichen Kriegsverbrechen, die gezielt sich gegen die Zivilbevölkerung gerichtet haben. Und deswegen tut uns das Schicksal der Menschen in der Ukraine unglaublich leid. Aber ich kann nicht verstehen, dass es für irgendjemanden als Überraschung kam, dass Putin zu so etwas fähig ist.
Im Moment scheint es aber in den Nachrichten keinen anderen Krieg in der Welt zu geben als in der Ukraine. Wie verfolgen Sie denn diese Nachrichten? Wie schauen Sie sich das an?
Ja, es scheint in der Tat so zu sein, dass wir unsere Aufmerksamkeit nur auf eine Krise gleichzeitig richten können. Das war jetzt die letzten 2 Jahre, gab es kein anderes Thema als Corona. Und mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs ist Corona fast völlig von der Bildfläche verschwunden und es gibt jetzt kein anderes Thema mehr als die Ukraine. Und das finde ich generell eine sehr gefährliche Einstellung, wenn wir bedenken, wie komplex unsere Welt ist und um wie viel komplexer sie von Monat zu werden scheint. Wir werden lernen müssen, uns auf mehrere Krisen und mehrere Probleme gleichzeitig konzentrieren zu können. Weil genau das, was in der Ukraine jetzt an Schrecklichem passiert, erleben die Menschen in Syrien seit über einer Dekade. Und zwar weitestgehend ohne jegliche politische oder humanitäre Hilfe aus dem Ausland, aus Europa, aus dem Westen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr bedenklich.
Ja, die Menschen hier in Deutschland oder in Europa brauchen gerade auch eine Einordnung, was dort in der Ukraine passiert. Denn das ist mitten in Europa, das ist für sie auch natürlich wichtig zu erfahren, wie es dort auch weitergeht. Klar, erinnern uns auch diese Bilder heute an 2015, als sehr viele Menschen unter anderem aus Syrien nach Deutschland flohen. Sie haben es damals ja auch verfolgt, so wie heute, mit ihrem Sohn. Wie hat er denn reagiert damals?
Ja, wir waren damals am Münchner Hauptbahnhof und haben die Züge der ankommenden Geflüchteten gesehen. Und dadurch, dass ich beruflich einfach schon viel mit der Region und mit dem Kulturkreis zu tun hatte, war mir sehr klar, dass Syrer nicht nach Europa fliehen möchten. Syrer sind unglaublich nah mit ihrer Heimat, mit ihrer Region, ihrer Kultur verbunden und möchten, wann immer es möglich ist, auch in dieser Heimat bleiben, wenn man ihnen das möglich macht. Und deswegen habe ich damals zu meinem Sohn gesagt, das ist schrecklich, dass es keine Hilfe direkt vor Ort gibt. Und mein Sohn, der war damals 5, sagte, ja Mama, das ist wirklich schlimm, dass wir nicht helfen können. Und ich habe schon ganz oft, gerade in meiner Generation, Menschen, wenn sie irgendwelches Elend in der Welt sehen, sagen, hören, ja, das ist furchtbar, aber da kann ich ja nichts machen. Dafür bin ich ja nicht verantwortlich. Da müsste die Politik oder die Wirtschaft oder die großen internationalen Organisationen, aber ich kann da ja nichts machen.
Ja.
Und dann war mir so klar, das ist gerade die nächste Generation, die wir großziehen, die das so sieht, die sich hilflos den Gegebenheiten gegenüber sieht. Und deswegen wollte ich da unbedingt etwas ändern und überprüfen, ob wir denn wirklich nichts machen können. Und Gott sei Dank konnten wir.
Vielleicht noch mal ganz kurz, Sie haben gerade gesagt, Sie hatten eine Verbindung zu den Menschen dort, weil Sie Arabisch-Deutsch-Übersetzerin sind, oder gibt es da noch mehr Verbindungen in die Richtung?
Ich bin Dolmetscherin unter anderem auch für Arabisch, genau, und deswegen hatte ich einfach beruflich immer wieder mit der Region zu tun.
Und dementsprechend konnten Sie natürlich sich auch verständigen mit den Menschen, die hier angekommen sind.
Genau.
Und Sie haben dann aber beschlossen, nicht hier vor Ort den Menschen zu helfen, sondern Sie sind direkt ins Grenzgebiet nach Syrien gereist sozusagen und haben da beschlossen, eine Zeltschule zu gründen. Warum eine Zeltschule?
Also wir wollten einfach helfen, bevor wir Menschen zu einer lebensgefährlichen Flucht, die einige tausend Kilometer lang ist, in ein völlig fremdes Ausland zwingen. Und deswegen sind wir in den Libanon gegangen, weil der Libanon prozentual zu seiner Einwohnerzahl die allermeisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Also der Libanon hatte vor dem Krieg 4,5 Millionen Einwohner. Mittlerweile leben 2 Millionen syrische Flüchtlinge dort. Mhm. Und das Land ist heillos überfordert und kann und will diese Menschen nicht versorgen. Und es gibt leider sehr, sehr wenig internationale Hilfe im Libanon. Und deswegen sind wir dorthin gegangen. Im Grenzgebiet zwischen Libanon und Syrien in der BK-Ebene gibt es über 2000 Flüchtlingslager, wo Menschen weitestgehend auf sich allein gestellt leben. Die erwachsenen syrischen Flüchtlinge haben keine Arbeitserlaubnis, können sich also nicht selbst versorgen und bekommen auch keinerlei staatliche Hilfe. Und weil sie dort praktisch sich selbst überlassen sind und verhungern und erfrieren im Winter, fliehen sie natürlich weiter nach Europa. Und mein Ansatz war, wenn wir dort den Menschen helfen, dann können sie das Kriegsende in ihrer eigenen Region, in ihrem eigenen Kulturkreis abwarten, so wie es ihnen eigentlich viel lieber ist. Mhm. Und da dieser Krieg ja nun schon Jahre dauerte, war es für mich auch ganz klar, dass es dort Schulen braucht, dass nicht eine ganze Generation syrischer Kinder im Analphabetismus aufwachsen kann und dann wieder in die Heimat zurückkehren kann, die Generation, die das Land wieder aufbauen muss. Und deswegen schienen mir Schulen das Naheliegendste zu sein, was auch gebraucht wird.
Mittlerweile sind im Libanon schon 17 Zeltschulen aufgebaut. Können Sie uns da kurz mitnehmen? Wie sieht es dort aus? Wie kann ich mir so eine Zeltschule vorstellen, von außen und von innen?
Also es ist tatsächlich genau das, was der Name schon sagt. Es ist wirklich nur ein Zelt. Es ist uns auch verboten, selbst wenn wir genügend Spendengelder hätten, um feste Häuser zu bauen. Es ist den Syrern im Libanon verboten, in festen Bauten zu leben oder sie zu nutzen. Das muss alles mobil und vorübergehend sein.
Und weil man nicht möchte, dass sie dort bleiben, die Menschen.
Genau, weil man nicht möchte, dass sich das wiederholt, was in den 80er Jahren mit den palästinensischen Flüchtlingen war, die immer noch im Libanon sind, die immer noch nicht zurückkehren konnten. Und deswegen ist das wirklich das sind Holzgerüste, die wir in den Boden einlassen und zementieren und dann mit mehreren Schichten Zeltplane umwickeln, damit sie auch allen Witterungen trotzen können, denn im Winter ist es dort sehr kalt und hat Schnee. Im lange andauernden Sommer hat es über 45 Grad oft in der BK-Ebene. Das sind also sehr extreme Witterungsbedingungen und all dem müssen die Schulzelte standhalten. Und so werden die gebaut und dann werden sie rudimentär mit Tischen und Bänken ausgestattet und dann startet der Unterricht.
Wie viele Kinder können an einem Unterricht teilnehmen, in so einem Zelt oder in einer Zeltschule?
Also wir haben ganz unterschiedlich große Camps und dementsprechend auch ganz unterschiedlich große Zeltschulen, weil es uns ganz wichtig ist, dass wir in den Camps keine Auswahl treffen an Kindern, die unterrichtet werden können und Kindern, die es nicht können. Unsere kleinste Schule hat ungefähr 130 Kinder und unsere größte Schule hat 700 Kinder.
Und wer unterrichtet sie dort?
Syrische Lehrer, die auch geflohen sind und auch mit im Camp leben. Erzählen immer wieder Eltern, dass man die Ist-Situation in diesen rudimentären Zelten ohne Strom, ohne fließendes Wasser, ohne vernünftige Heizung, ohne Möbel, das kann man alles irgendwie ertragen, obwohl es jetzt ja eben schon über ein Jahrzehnt andauert. Aber die Vorstellung, dass die Kinder keine Chance auf eine bessere Zukunft haben, weil sie nicht mal lesen und schreiben lernen können, das ist das, was Eltern wirklich in die Verzweiflung treibt. Mhm. Und deswegen von dem Tag, an dem wir eine Schule eröffnen, wird Zukunft einfach so greifbar, dass es dem ganzen Camp Hoffnung gibt und dass das ganze Camp positiv verändert wird.
Und Sie sagen ja auch selbst sinngemäß, wir geben den Kindern lieber Bücher, bevor sie an Waffen kommen.
Ja, man muss einfach ganz realistisch sagen, dass das eine Region ist, die von extremistischen Strömungen durchzogen ist. Und eine ganze Generation syrischer Kinder, die nie zur Schule gegangen ist, wäre natürlich eine leichte Beute für diese extremistischen Vereinigungen. Und Kindern, die keinen Zugang zu neutraler Bildung, zu neutralen Informationen haben, ist es natürlich sehr viel gefährdeter, dass sie auf diese extremistischen Strömungen hereinfallen. Deswegen ist es eigentlich, müsste es aus reinem Selbstschutz auch für uns wichtig sein, diese Kinder auszubilden. Das ist aktive Terrorismusprävention auch für Europa.
Sie sind dorthin gereist, haben diese Zeltschulen mit aufgebaut. Das ist ganz schön mutig, so einen Schritt zu wagen und vor allem in so eine spannungsgeladene Region zu reisen. Also haben Sie sich da auch Sorgen um Ihre Sicherheit gemacht?
Also es gab natürlich immer wieder Schwierigkeiten, gibt auch immer noch Schwierigkeiten und es gibt viele Schikane von Regierungsseite, weil wir dort natürlich auch nicht von allen gewollt sind. Aber es war zu keinem Zeitpunkt so, dass ich wirklich Leib und Leben meiner Kinder und mir für bedroht gehalten habe.
Sie sind da dorthin mit Ihren Kindern auch gereist. Darüber werden wir heute noch hier bei Tandem genauer sprechen, wie es auch für Sie war, das zu erleben dort. SWR 2 Tandem, heute mit Jacqueline Flori. Sie hat Zeltschulen für syrische Geflüchtete gebaut, im Libanon und an den libanesischen Grenzgebieten. Mittlerweile sind es 17 Zeltschulen. Dort werden mehr als 10.000 Kinder unterrichtet und auch Familien unterstützt. Frau Flori, welche Fächer werden denn den Kindern dort beigebracht?
Also wir unterrichten Arabisch, Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften und Musik. Wir haben leider keinen Sportunterricht, weil wir dafür keinen Platz haben. In den Camps steht wirklich Zelt an Zelt. Das sind oft nur ganz schmale Gänge zwischen den einzelnen Zeltreihen. Da wäre nirgendwo Platz für Sport. Und wir machen keinen Koranunterricht, weil wir religiös ganz neutral bleiben wollen. Aber alles andere vom syrischen Curriculum wird in unseren Zeltschulen abgedeckt.
Gibt es denn bestimmte Themen oder Fächer, die den Kindern besonders Freude bereiten und wirklich alle Augen leuchten?
Ja, die naturwissenschaftlichen Fächer sind sehr beliebt, weil die Kinder ja sehr, sehr wenig Zugang zu dem haben, was für uns ganz normal ist. Also dort sehen Sie zum Beispiel im Biologiebuch sind ganz viele Tierabbildungen. Und die meisten Kinder haben an ihre Zeit in Syrien zu Hause keine Erinnerung mehr, waren nie im Zoo oder können sich nicht mehr dran erinnern. Es gibt keine Hunde, Katzen oder anderen Haustiere in den Camps. Und deswegen sind solche Dinge Pflanzen oder Tiere, auch Pflanzen gibt es nicht in den Camps. Das ist dort eine Gerölllandschaft, quasi Brachland, das den Flüchtlingen zur Verfügung gestellt wird. Also man sieht dort lauter Dinge, die für unsere Kinder zum Alltag gehören, die es dort aber nicht gibt. Mhm. Und der Englischunterricht ist auch sehr beliebt. Das liegt an meinen Kindern, weil ich meine Kinder ja von Anfang an des Projektes mit hingenommen habe und meine Kinder mit den dortigen Kindern praktisch in den letzten Jahren zusammen groß geworden sind. Und auf Englisch kann man sich natürlich dann jetzt auch mit meinen Kindern verständigen. Und deswegen sind da ganz viele unserer Zeltschule Kinder sehr ehrgeizig, dass sie in Englisch schnell Fortschritte machen.
Wie alt sind Ihre Kinder?
Meine Kinder sind jetzt 11 und 13.
Und Sie können sich dann wahrscheinlich auch super gut verständigen mit den anderen.
Ja, also tatsächlich hat das schon immer sehr gut geklappt, weil Kinder haben ja so diese nonverbale Basis, auf der sie sich verstehen. Und meine Kinder sind mit dort, seit sie 5 und 7 sind. Also deswegen ging das tatsächlich auch, als sie noch klein waren. Aber jetzt, wo man sich auf Englisch so richtig unterhalten kann, hat das natürlich schon nochmal eine neue Qualität bekommen.
Ich möchte gleich auch nochmal drauf zurückkommen, wie Ihre Kinder das auch vielleicht verändert hat, der Aufenthalt dort. Jetzt nochmal zu den Zeltschulen. Gibt es denn vielleicht auch ein Fach, was den Schülerinnen und Schülern dort so gar nicht gefällt, wie hier vielleicht auch in Deutschland vielen Mathe zum Beispiel nicht gefällt?
Generell ist es tatsächlich so, das ist auch etwas, was meine Kinder immer unfassbar finden, dass wir dort ja im Schichtbetrieb ohnehin unterrichten müssen an allen unseren Schulen, weil wir unsere Schulzelte gar nicht so groß bauen könnten, dass alle Kinder gleichzeitig unterrichtet werden können. Das heißt, wir haben eine Morgen-, eine Nachmittags- und eine Abendschicht. Und wir müssen tatsächlich bei uns im Unterricht Anwesenheitslisten führen, nicht wie hier, weil die Lehrer Angst haben, dass jemand schwänzen könnte, sondern weil wir Angst haben, dass sich Kinder, die schon am Vormittag unterrichtet worden sind, am Nachmittag wieder anstellen. Und da müssen die Lehrer dann tatsächlich sagen, nee, es tut mir leid, wir haben nicht so viel Platz, du warst heute schon, du kannst erst morgen wieder, geh bitte nach Hause. Und das ist etwas, was sich also auch meine Kinder nicht vorstellen können, dass man am Nachmittag darum bettelt, nochmal zur Schule gehen zu können. Aber das ist etwas, was wir dort immer wieder feststellen. Also selbst die Allerkleinsten wissen das, dass von diesem Schulbesuch, von dem, was man lernt, die Zukunft abhängig ist. Das ist etwas, was dort den Kindern wirklich sehr bewusst ist. Also das ist wirklich eine beständige Angst der Familien, dass ich irgendwann komme und sagen muss, es tut mir leid, wir haben kein Geld mehr für diese Schule, wir müssen sie schließen. Mhm. Und deswegen möchten die Kinder so schnell wie möglich, so viel wie möglich lernen.
Bildung gibt ihnen also unglaublich viel Hoffnung und bereitet Freude. Auf der anderen Seite gibt es ja das Problem im Libanon, dass syrische Geflüchtete dort nicht arbeiten dürfen, also die Erwachsenen. Aber ihre Kinder müssen das sogar, um ihre Familien zu ernähren. Das bedeutet, Kinder gehen zur Schule und müssen dann auch gleichzeitig Kinderarbeit machen?
Jein. Also es ist so, dass die erwachsenen Syrer im Libanon keine Arbeitserlaubnis haben, das stimmt. Und es gibt auch keinerlei staatliche Unterstützung für die syrischen Familien, kein Zugang zu medizinischer Versorgung, kein Bildungsangebot für die Kinder, wirklich gar nichts. Man muss sich selbst ein Zelt bauen, man muss für dieses Zelt dann Miete bezahlen, sogar auch an den Landbesitzer, auf dessen Land man es gebaut hat. Und man hat aber keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das gilt aber in der Tat nur für die erwachsenen Syrer. Die Kinder sind sehr beliebte, billige Erntehelfer, denn in der BK-Ebene, in diesem Grenzgebiet zwischen Syrien und dem Libanon, wächst unglaublich viel. Das sind also wirklich riesengroße Plantagen. Und da ist immer etwas zu tun. Und da fahren wirklich Laster in die Flüchtlingscamps morgens um 6, laden die alle Kinder, die in der Theorie über 9 Jahre alt sind, aber ich habe auch schon mit 7-Jährigen gesprochen, die auf den Feldern gearbeitet haben, laden die ein, fahren die zu einem Feld, an dem an diesem Tag gerade was zu tun ist. Dann arbeiten diese Kinder da in sengender Hitze 10 bis 12 Stunden und am Abend werden sie in ihr Camp zurückgefahren und bekommen ein paar Dollar. Und von diesen paar Dollar wird ihnen dann die Hälfte schon mal wieder abgenommen vom Campbesitzer, der sagt, ja, ihr müsst ja noch Miete bezahlen. Der weiß, dass die Erwachsenen kein Geld verdienen, deswegen holt er es sich von den Kindern. Und der Rest des Geldes muss dann die Familie ernähren. Das ist der einzige Weg für viele Familien zu überleben. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, dass wir nicht nur die Schulen bauen, sondern auch dafür sorgen, dass alle Familien in den Camps mit allem versorgt werden, was sie zum Überleben brauchen. Das heißt also in erster Linie Wasser und Lebensmittel. Das heißt aber im Winter auch, dieser Winter war sehr, sehr lang und sehr, sehr kalt, dass wir für Feuerholz sorgen müssen, damit die Menschen nachts nicht in ihren Zelten erfrieren. Das heißt, dass wir die medizinische Behandlung bezahlen müssen, wenn jemand krank wird. Einfach alles, was gebraucht wird im Camp, müssen wir zur Verfügung stellen. Denn nur so können die Kinder zur Schule gehen und müssen nicht auf den Feldern arbeiten.
Zu Gast heute Jacqueline Flori. Wir sprechen über ihr Engagement unter anderem im Libanon. Sie versucht, geflohenen Menschen aus Syrien Hoffnung zu geben, zum Beispiel mit Bildung. Frau Flori, Sie haben uns schon erzählt, Sie reisen oft in den Libanon, sind alleinerziehend mit 2 Kindern, nehmen Sie die Kinder ja auch mit. Und können Sie sich an den Moment erinnern, als Ihre Kinder zum ersten Mal dort waren im Libanon? Was war Ihre Reaktion?
Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Das war in den Sommerferien 2016, als wir unsere erste Zeltschule tatsächlich dort gebaut haben. Und wir haben natürlich versucht, uns darauf vorzubereiten, oder ich habe versucht, die Kinder darauf vorzubereiten, weil das etwas ganz anderes ist, ob man theoretisch darüber spricht oder Fotos sieht, unter was für Bedingungen die Menschen in diesen Camps leben müssen, oder ob man das dann tatsächlich sieht und riecht und hört und erfährt, wie überfüllt und schmutzig diese Camps sind und wie stickig es in den Zelten ist, die ja logischerweise keine Fenster haben und. Und ich habe festgestellt, dass meine Kinder ganz andere Dinge schrecklich fanden als ich. Also meinen Kindern ist zum Beispiel sofort aufgefallen, dass niemand Spielzeug hat. Und meine Kinder empfanden es auch als ganz bedrückend, dass es in den Zelten immer so dunkel ist, weil nie Tageslicht reinkommt. Und meine Kinder fanden es aber zum Beispiel viel weniger schlimm, dass es keine wirklichen Toiletten gibt. Das empfand ich als ganz schrecklich. Wir haben dann auch bei einem unserer nächsten Besuche mehrere 1000 Spielsachen mitgenommen. Also ich glaube, dass wir sehr davon profitieren, dass wir beide Perspektiven haben, die Erwachsene und die der Kinder bei unserem Projekt.
Wie haben denn diese Lebensschicksale und die Kultur dort, wie hat das alles Ihre Kinder verändert?
Also ich glaube, meinen Kindern ist definitiv sehr schnell bewusst geworden, was für ein Privileg Bildung eigentlich ist. Mhm. Und natürlich sagen meine Kinder auch morgens, oh, schon wieder Schule, wann sind endlich Ferien? Aber dennoch ist ihnen jetzt sehr viel bewusster als früher, wie viele Kinder gar keine Möglichkeit zur Bildung haben. Und ich glaube, dass meine Kinder auch sehr davon profitiert haben, einfach über den Tellerrand zu schauen und zu wissen, das ist gar nicht weit von uns entfernt. Wir fliegen knappe 4 Stunden in den Libanon und es ist eine völlig andere Welt. Gerade jetzt auch innerhalb der letzten 2 Jahre hat sich ja im Libanon die Situation einfach auch politisch drastisch verändert. Wir waren kurz nach den Explosionen im Beiruter Hafen dort und sind durch zentimeterdicke Scherbenschichten auf dem Boden gegangen. Oder es gibt jetzt bei unserem letzten Besuch in den Faschingsferien, gibt es einfach überhaupt keinen Strom mehr im Libanon. Es gibt nur noch 1 Stunde am Tag Strom. Also das sind Dinge, die für uns unvorstellbar sind, die aber nur 3,5 Flugstunden von uns entfernt sind. Und ich glaube, deswegen können wir auch weniger nachvollziehen, diese Argumentation mit dem Ukraine-Krieg. Ja, das ist ja mitten in Europa. Also erstens ist die Ukraine nicht mitten in Europa. Und zweitens fällt es mir auch schwer, einem Kontext zu folgen, der eine rote Linie um unser eigenes Haus zieht. Und das, was innerhalb Europas ist, das interessiert uns. Und das, was außerhalb dieser roten Linie passiert, das ignorieren wir. Und ich glaube, da sind meine Kinder und ich sehr viel weniger gefährdet, so zu denken, einfach weil wir dort waren und das gesehen haben.
Und müssen die Kinder das auch verarbeiten? Also ich denke oder ich gehe davon aus, dass das ja auch nicht so einfach ist, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, zurück in das alte Leben, in den Alltag. Ja, vielleicht gibt es hier und da ein paar Luxusprobleme. Und diese ganzen Eindrücke aus dem Libanon, wie verarbeiten Sie das alles?
Also tatsächlich mache ich immer wieder die Erfahrung, dass es den Kindern sehr viel leichter fällt, von der einen Welt in die andere zu springen. Es ist, als würden die im Flieger einen Schalter umlegen. Und ich merke, dass ich aber von Reise zu Reise mehr Probleme habe, beim Zurückkommen eben mich dann wieder in unserem Alltag zurechtzufinden mit eben unseren, wie Sie gesagt haben, Luxusproblemen. Und es fällt mir sehr schwer, wenn andere Mütter mir von 5 in Mathe erzählen oder von einem Urlaub, der nicht geklappt hat oder was auch immer, wo ich mir denke, sag mal, wo lebt ihr denn? Also ich bin die, die da, glaube ich, noch an sich arbeiten muss. Und ich glaube, mit den Kindern, weil Sie vorhin gefragt haben, belastet es die Kinder sehr. Ich glaube, es hat ihnen von Anfang an geholfen, dass wir ja da sind, um zu helfen. Und ich glaube, das hat es uns allen dreien von Anfang an leichter gemacht.
Sie helfen den Flüchtlingsfamilien. Was verbindet Sie, Frau Flori, mit den Flüchtlingsfamilien dort, die Sie durch Ihre Zeltschulen kennenlernen?
Also tatsächlich würde ich mittlerweile sagen, dass sich da über die Jahre tiefe Freundschaften gebildet haben. Und ich bewundere die Menschen dort auch wirklich sehr, weil sie auf so engem Raum und unter so schwierigen Bedingungen wirklich so friedlich und konfliktfrei zusammenleben und weil mir so wenig Verbitterung in den Camps begegnet, so wenig, warum passiert uns das und warum hilft uns niemand, was völlig gerechtfertigt wäre. Aber stattdessen ist eine große Herzlichkeit in den Camps und wir werden immer freudig willkommen geheißen und in allen Zelten zum Teetrinken eingeladen. Und das ist etwas, was ich sehr bewundere und was ich auch immer wieder versuche, mit in meinen eigenen Alltag zu retten. Und wenn ich mich über etwas aufrege, denke ich mir ganz oft, aber was würde sie jetzt sagen? Sie würde lachen und sagen, ignorier das doch. Das ist doch nicht so schlimm. Mhm.
Sie haben gerade gesagt, ja, sie würde lachen. Also Sie sprechen schon sehr oft von Frauen, denn dort leben sehr viele Frauen, auch Witwen. Und ja. Auch da gibt es ja auch eine Verbindung auch zu Ihnen, denn Ihr Mann, der Vater Ihrer Kinder, ist 2015 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Hat das auch eine Bedeutung für die Nähe zu den Familien dort?
Also ich glaube, dass es uns geholfen hat, dort so schnell eine Vertrauensbeziehung aufzubauen, weil das einfach eben etwas ist, was in ganz vielen Familien dort auch passiert ist. Hier sind wir, Gott sei Dank, ein bisschen Außenseiter. Also in den Schulen meiner Kinder gibt es keine anderen Familien, von denen wir wissen, in denen sowas passiert ist. Und dort waren wir aber eine Familie von ganz, ganz vielen. Denn es gibt dort kaum eine Familie, die nicht schreckliche Verluste im Krieg erlitten hat. Und ich glaube, dass uns das sehr gut getan hat, zu erleben, das passiert vielen Menschen und Menschen mit viel weniger Hilfe, als wir sie danach bekommen haben. Und man überlebt das. Ich glaube aber auch, dass es dort wichtig war für die Menschen, weil es ihnen das Gefühl gegeben hat, die wissen auch, was Verlust ist. Die wissen auch, was Schmerz ist. Denen können wir uns mehr anvertrauen.
Sie sind ja für Syrerinnen und Syrer dort auch eine Mittlerin zwischen den Welten. Was ist den syrischen Geflüchteten im Libanon denn wichtig als Botschaft für Europa?
Also ganz viele syrische Geflüchtete haben Angst, dass sie in Europa als Islamisten angesehen werden, dass in Europa nicht unterschieden wird, gerade als ISIS in Syrien noch gewütet hat und ganz viele unserer Geflüchteten auch tatsächlich gesagt haben, wir sind nicht vor dem Krieg geflohen, den hätten wir irgendwie überlebt, das hätten wir irgendwie geschafft. Aber ISIS kam in unsere Stadt und hat alles übernommen und da mussten wir fliehen. Und das ist eine ganz große Angst vieler syrischer Flüchtlinge, dass sie mit radikalen Islamisten in einen Topf geworfen werden, weil wir diese Unterscheidung nicht vornehmen. Es ist auch eine große Angst, einfach vergessen zu werden. Also sie leben in einem Land, in dem die Regierung dieses Landes ihre Existenz weitestgehend ignoriert. Es gibt keinerlei staatliche Unterstützung seitens der libanesischen Regierung für die Geflüchteten. Und viele internationale Organisationen haben sich aufgrund der chaotischen und katastrophalen politischen Entwicklungen im Libanon, die mit den Geflüchteten gar nichts zu tun haben, zurückgezogen und sind nicht mehr im Libanon tätig. Deswegen fühlen sie sich völlig isoliert in diesem fremden Land. Und deswegen haben wir auch schon 2 Zeltschule-Bücher geschrieben mit den Geschichten dieser Menschen, dieser Familien, dieser Frauen, weil das, was sie erlebt haben und das, was immer noch tagtäglich in Syrien passiert, einfach erzählt und gehört werden muss.
Jacqueline Flori hat Zeltschulen für geflüchtete Syrerinnen und Syrer gebaut, die im Libanon oder an der libanesischen Grenze in Camps leben. Frau Flori, Sie haben im Vorgespräch erzählt, dass jetzt auch eine geflüchtete Ukrainerin bei Ihnen in München für die Zeltschulen mitarbeitet. Was hat sie erlebt?
Ja, wir freuen uns sehr, dass unser Team jetzt verstärkt wird durch eine junge Frau. Sie ist erst 21, die aus der Ukraine, aus Kharkiv geflohen ist, die in Marokko geboren ist, zum Studium in der Ukraine war und jetzt eben auch fliehen musste. Mhm. Und die mir erzählt hat, dass ihre Flucht sehr, sehr schwierig war, eben weil sie nicht wie eine Ukrainerin aussieht, weil sie dunkle Haut und dunkle Haare hat. Und das ist auch etwas, was mich sehr, sehr schockiert und sehr bedrückt, was wir für qualitative Unterschiede zwischen Leid und zwischen Geflüchteten machen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir dringend hinterfragen und an uns arbeiten müssen.
Mhm. Ja, das hat man ja immer wieder jetzt auch in den letzten Wochen mitbekommen. Durch Augenzeugenberichte unter anderem, dass es sehr viel Rassismus-Erfahrung gab von vor allem schwarzen Menschen oder People of Color Menschen, Studierende vor allem, die nicht in Busse reingelassen wurden, die nicht über die Grenze geholt wurden. Darauf haben auch schon Amnesty International und viele Verbände aufmerksam gemacht.
Ja, dass wir hinterfragen, warum wir das Leid von Menschen kategorisieren und offensichtlich davon abhängig machen, wie nah es geografisch bei uns ist, wie nah es kulturell bei uns ist, wie nah das Aussehen der Menschen unserem Aussehen gleicht. Und wenn wir wirklich feststellen, dass wir solche Kategorisierungen durchführen, dann ist das eine sehr gefährliche Entwicklung.
Absolut. Können Sie vielleicht noch ganz kurz sagen, wie es der neuen Mitarbeitenden aus der Ukraine erstmal weitergeht?
Also sie arbeitet momentan als Ehrenamtliche bei uns, bis sie Papiere bekommt. Sie spricht natürlich sehr, sehr gutes Arabisch, weil sie ja aus Marokko kommt. Und das ist uns natürlich eine riesengroße Hilfe. Und es ist ihr auch einfach wichtig, dass sie eine sinnvolle Beschäftigung hat. Also sie sagt, sie möchte nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und darüber nachdenken, was passiert ist, sondern sie möchte etwas Sinnvolles tun für Menschen, die auch unter Putin gelitten haben und die auch auf der Flucht sind und die weniger Hilfe bekommen als sie jetzt vielleicht hier in Deutschland. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass sie sich bei uns gemeldet hat und sie kommt jeden Tag zu uns ins Büro. Und wir hoffen, dass wir daraus dann auch eine Festanstellung machen können, wenn sie denn mal Papiere hat.
Ja, denn ganz viele Menschen, die hier nach Deutschland kommen, haben erstmal sehr viele behördliche Probleme,
ja,
um überhaupt an einen Arbeitsplatz zu kommen. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend zu hören, dass eine Geflüchtete anderen Geflüchteten jetzt hilft. Lassen Sie uns noch ganz kurz nach Syrien schauen. Wie sehen Sie denn die Lage dort? Gibt es Hoffnung, dass Menschen bald zurück in ihre Heimat können? Das wollen Sie ja.
Nein, ich fürchte nicht. Also im Moment sehe ich wirklich keine Chance, dass die Geflüchteten, die im Libanon sind, zurückkehren können nach Syrien, denn sie würden noch an der Grenze von Assad verhaftet werden. Er hat immer wieder klar gemacht, dass Syrien denen gehört, die pro Regime sind, die für Syrien gekämpft haben im Krieg und nicht das Land verlassen haben oder gegen die Regierung vorgegangen sind. Und deswegen sehe ich im Moment leider keine Chance für die Geflüchteten, die es ins Ausland geschafft haben, zurückzukehren. Wir versorgen ja auch viele tausend Binnenflüchtlinge, die Syrien gar nie verlassen haben, sondern die wirklich Familien, die seit Jahren als Kriegsnomaden durch ihr eigenes Land ziehen und versuchen, sich immer gerade dort aufzuhalten, wo gerade keine Kriegsaktivitäten stattfinden, wo die Region gerade nicht strategisch interessant ist. Und diesen Menschen gelingt es jetzt langsam wieder in den Gebieten, die schon völlig zerstört worden sind und in denen deswegen keine Kriegsaktivitäten mehr herrschen, sich langsam wieder eine Existenz aufzubauen. Auch dort bauen wir Schulen und versuchen, die Kinder zu unterrichten, die Menschen zu unterstützen. Aber tatsächlich für die Menschen, die im Libanon sind, die das Land verlassen haben, gibt es im Moment keine Hoffnung auf Rückkehr.
Und jetzt wirklich nur mal angenommen, der Tag wäre gekommen, dass die Menschen zurück nach Syrien in ihre Heimat dürfen. Würden Sie mit Ihren Zeltschulen vor Ort dann weitermachen?
Also in dem Moment, wo die Menschen wirklich gefahrlos in ihre Heimat zurückkehren könnten, würden sie auch sofort zurückkehren. Also das ist wirklich, jede Familie, mit der ich spreche, möchte so schnell wie möglich nach Hause zurück. Und das war auch eigentlich von Anfang an unser Plan, dass wenn die Menschen nach Hause zurückkehren, dass wir mit unseren Zeltschulen mit ihnen mitkommen. Das sind ja Zelte, die sind schnell abgebaut und wieder aufgebaut, weil Putin großen Wert darauf gelegt hat, dass in Syrien sämtliche Schulen und Krankenhäuser zerstört werden. Und das auch geschafft hat seit in den Jahren, in denen sich Russland in den Krieg eingeschaltet hat. Und es bei einer Rückkehr nach Syrien Jahre dauern würde, bis es wieder eine Bildungsinfrastruktur in dem Land gibt, die wirklich flächendeckend sicherstellen kann, dass Kinder dort zur Schule gehen können. Unsere Zeltschulen werden auch in Syrien dringend gebraucht. Und deswegen würden wir mit Freude mit den Geflüchteten mitkommen. Aber das ist leider noch in weiter Ferne, meiner Meinung nach.
Und was gibt Ihnen in dieser schwierigen Situation am meisten Hoffnung?
Das ist meine größte Hoffnung, dass wir Aufmerksamkeit dafür schaffen können und dass wir eines Tages den Menschen ermöglichen können, nach Hause zurückzukehren.
Jacqueline Flori, arabische Übersetzerin aus München, hilft geflohenen Syrerinnen und Syrern mit Bildung. Sie hat Zeltschulen dort aufgebaut. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und alles Gute Ihnen.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Die Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz. Die Musikauswahl kommt von Tristan Reiling. In der Technik Marc Löffler. Und mein Name ist Viktoria Merkulova. Ich danke Ihnen fürs Hören und bis zum nächsten Mal.